Bevor wir die Kinder in den Kindergottesdienst verabschieden, wird Matthias noch ein Segensgebet für die Kinder sprechen und danach predigt uns Günther.
Ja, erstmal die Frage, ist denn Kinderstunde heute?
Ja.
Für alle Kinder? Ja? Sehr schön. Wir möchten euch Kinder entlassen und ich möchte für euch beten. Lieber Vater im Himmel, wir stehen dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns die Kinder anvertraut hast. Wir danken dir, dass wir sie auf dich hinweisen können, dass wir ihnen das Beste sagen können, was wir haben und was uns selber so groß geworden ist. Wir danken dir, Herr, dass sie offen sind und dass sie ja eigentlich nach dir hungern. Und wir danken dir für die Freude, die uns auch unsere Kinder machen. Auch bei allem Stress, Herr, wir sind doch dankbar, dass du uns einen so großen Reichtum gegeben hast. Ich möchte aber auch danken für die Mitarbeiter, die sich heute vorbereitet haben, dass sie sich sorgfältig vorbereitet haben und dass sie sich genau überlegt haben, wie sie dein Wort weitersagen können. Und nun möchte ich dich bitten, dass du ihnen Geschick gibst und Durchblick und viel Freude auch, den Kindern jetzt so dein Wort weiterzugeben. Und ich möchte dich bitten, dass du den Kindern Offenheit gibst, dass sie sich wirklich konzentrieren können, dass sie zur Ruhe kommen und dass sie etwas heute mitnehmen. Danke, Herr, für deine Liebe und Fürsorge und auch für den Segen, den du für die Kinder jetzt bereit hast. Amen.
Amen.
So, ihr lieben Kinder, jetzt könnt ihr los. Und wir wollen hören, was Günther uns vorbereitet hat. Danke auch für deine Vorbereitung.
Ja, vielen Dank, Matthias, dass du für die Kinder gebetet hast. Ich muss sagen, mein Gebet war auch, dass Gott uns offen macht und auch uns hier was zu sagen hat. Denn sein Wort fordert uns ja immer wieder heraus und er hat uns Wichtiges zu sagen. Mein Gebet ist einfach, dass er Gnade gibt zum Reden mir und zum Hören, dass wir erkennen, was heute für uns wichtig ist. Es geht heute um den Abschluss dieser Predigtserie über die sogenannten Seligpreisungen. Dabei geht es Jesus um das langfristige Glück in unserem Leben. In 8 kurzen Sätzen beschreibt er seine Vision vom Reich Gottes, vom Leben seiner Jünger im Reich Gottes. Und dabei geht es ihm nicht so selig, das kennen wir ja nicht mehr so, das Wort, um eine nur geistliche, abstrakte Seligkeit, sondern ich denke, Jesus, geht es um echtes Lebensglück. Wie ist das zu finden? Jesus macht 8 Glückszusagen und beschreibt damit eine ganz bestimmte Art und Weise zu leben, die seiner Meinung nach glücklich macht. Und umso spannender ist das, was er sagt, weil es an vielen Stellen unseren Vorstellungen von Glück eigentlich ja widerspricht, sogar manchmal gar nicht so in unser Raster passt und darum umso spannender ist, weil wir vielleicht auf ganz neue Gedanken kommen können. Natürlich fragen wir, gerade wenn wir es im ersten Blick hören, kann das überhaupt sein, was Jesus hier sagt? Macht das einen Sinn? Wo liegt hier das Glück? Und das gilt ganz besonders für die letzte Glückszusage, um die es heute geht, die ich jetzt erst einmal lesen möchte. Naja. Ah ja, jetzt weiß ich mein Fehler. So. Wir können mitlesen, es steht in Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Selig, oder wir können eben auch sagen, glücklich zu preisen, sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig, glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, selig die Verfolgten um der Gerechtigkeit willen. Die letzte Seligpreisung hebt sich schon auf den ersten Blick von allen anderen ab. Denn während die anderen Seligpreisungen aus einem ganz kurzen Satz bestehen, selig ist ganz kurz und dann mit einer kurzen Begründung, zum Beispiel selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen, ist die achte und letzte Seligpreisung viel länger. Ihre ganze Gestalt ist komplexer. Sie ist einmal zweigeteilt. Selig sind die Verfolgten um der Gerechtigkeit willen und dann auch selig sind die Verfolgten um Jesu willen, die wegen Jesus verfolgt werden, wegen der Verbindung mit ihm. Und auch wird in dieser Seligpreisung werden die Jünger, die Hörer hier sind, also die selig gepriesen werden, direkt angesprochen. Glücklich seid ihr, selig seid ihr. Und dann wird, was Verfolgung heißen kann, um Jesu willen auch ausdifferenziert, dass es ein ganzes Spektrum hat. Es geht um die geschmäht werden, also um Schmähung oder aber auch um böses Gerede, die böse sagen wider euch oder eben auch um echte Verfolgung. Und sie wird mit einer doppelten, intensiven Aufforderung verbunden. Seid fröhlich und jubelt. Das macht es noch paradoxer, noch schwieriger vielleicht, ja? Und das wird dann wieder doppelt begründet. Denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, sagt Jesus. Und ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Dass das so ein viel umfassenderer Gedankengang ist, das macht, denke ich, deutlich, dass dieses Thema Jesus besonders wichtig war, wichtig gewesen ist, dass es ihm am Herzen lag. Und das merkt man auch daran, dass Jesus in der Tat seine Jünger nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen des Neuen Testamentes auf gegenwärtige und zukünftige Wiederfolgungen und Widerstände hingewiesen hat. Und darum möchte ich heute, habe ich zwei Punkte. Der erste Punkt ist, Verfolgung ist eine ganz normale und aktuelle Realität für alle Christen zu allen Zeiten, eben auch heute. Und danach habe ich noch einen zweiten Punkt, nämlich die Frage, die uns sicher sofort beschäftigt, wenn wir das hören, Verfolgung und Glück, wie kann denn das zusammenpassen? Wenden wir uns dem ersten Punkt zu. Verfolgung ist was ganz Normales für die Jünger Jesu, womit sie rechnen müssen, sagt er. Es ist ein aktuelles und ein ständiges Thema für Christen. Es müsste eigentlich dann auch für uns Relevanz haben, weil ja Jesus es selbst zum Thema gemacht hat. Aber da beginnt ja vielleicht schon unser Problem, dass wir sagen, naja, das ist jetzt so heute so ein Thema, da fühle ich mich so gar nicht angesprochen. Soll das wirklich etwas für mich sein? Aber Jesus hat seine Nachfolger darauf vorbereitet, dass sie Ablehnung erfahren werden, Widerstand, Widerspruch, Verfolgung, dass die Welt sie hassen wird. Er selbst wurde auch gehasst und verfolgt. Und er sagt, wenn das mir so ergeht, dann wird das auch euch so ergehen. Es geschieht um Jesu Namen willen. Und ihr könnt das gar nicht dauerhaft umgehen. Unangenehmer Gegenwind ist das Normale für Christen. Und vielleicht stellt sich eher die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass wir vielleicht denken, wir kämen darum herum. Das muss doch eigentlich gar nicht sein. Wie kommt das, dass wir denken, wir könnten ohne Probleme durch das Leben kommen, ohne Probleme dadurch, dass wir Christen geworden sind? Es ist ja eh eine merkwürdige Einladung, dass Jesus sagt, also kommt zu mir und dann aber, wenn ihr das tut, dann aber droht euch Widerstand. Aber dann auch wieder sagt, glücklich zu preisen seid ihr. Wie geht das alles zusammen? Er sagt dann auch so, es erging den Propheten im Alten Testament ja auch schon genauso. Und so ergeht es allen Boten Gottes, weil es eine Gegnerschaft gibt der Welt, der Menschen ohne Gott zu Gott selbst. Darum geht es auch seinen Boten so, darum ging es den Aposteln so. Und das war genau die Erfahrung, die die ersten Christen in den Arenen des Kaiser Neros gemacht haben. Und ich finde das interessant, wenn wir einen Blick auf die Sprache der frühen christlichen Gemeinde nehmen, das ist außerordentlich aufschlussreich, denn sie haben dasselbe Wort für Zeuge, für jemand, der einfach Jesus bezeugt, ist das gleiche Wort, nämlich Märtyr, also Märtyrer, wie das Wort für jemand, der um Jesu, um seines Zeugnisses willen, um Jesu willen, Nachteile hinnimmt, ja, mit seinem Blut und mit seinem Leben bezahlt. Es ist das eine Wort, das eine griechische Wort, das benutzt wird, und deswegen ist an manchen Stellen des Neuen Testamentes auch manchmal gar nicht klar, was ist hier eigentlich gemeint, wenn es zum Beispiel in der Offenbarung heißt, Antipas ist der treue Zeuge. Ist er ein treuer Bekenner oder ist er ein treuer Blutzeuge, ein treuer Märtyrer? Das kommt, weil Jesus Verfolgung als unausweichlich darstellt. Wir finden das zum Beispiel in Johannes 15, in den Versen 18 bis 20. Dort sagt Jesus, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. So ist Verfolgung um ihres Glaubens willen im Moment auch Realität für über 100 Millionen Christen auf dieser Erde. Sie sind unmittelbar davon betroffen. Natürlich kann die Form und die Schwere des Widerstandes in verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten sehr verschieden sein. Davon spricht ja auch Jesus selber, wenn er differenziert, dass es dazu kommen kann, dass es einfach nur zu Schmähungen kommt, zu Ausgrenzungen, zu Absonderungen, zu Distanzierungen. Aber es kann auch zu böser Nachrede führen, zu bösem Gerede oder eben auch zu Verfolgung. Das Land, in dem gegenwärtig die Verfolgung die schwersten Ausmaße annimmt, ist seit vielen Jahren Nordkorea. Dort ist es gefährlich für jemand, wenn er nur eine Bibel besitzt und damit erwischt wird, für ihn und seine ganze Familie. Das kann viele Jahre Arbeitslager bedeuten, Verhungern, Folter, alles möglich in diesem Land. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass in Korea, Nordkorea, die Gemeinde Jesu trotzdem wächst. Dass sie trotzdem wächst, dass es oft geschieht, dass Menschen zum Beispiel nach China kommen, also von Nordkorea nach China und dort auf Christen treffen und zum Glauben kommen und wieder zurückgehen. Aber es ist dann sehr gefährlich, etwas selbst in der eigenen Familie zu sagen. Man muss sich ganz sicher sein, dass es nicht verraten wird, um es zu kennen. So geht die Gegnerschaft manchmal bis in die Familie hinein. Aber Gottes Gedanken, sehen wir daran, sind anders als unsere Gedanken. Wir würden das nie erwarten und nie denken. Aber das geschieht nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Das war im Grunde genommen am Anfang auch so, dass die Christen eben verfolgt wurden und dass sie trotzdem enorm wuchsen. Das war auch so vor vielen Jahren unter Mao in China, als die Christen dort nicht existieren durften und als dann auf einmal Freiheit da war, waren Hunderttausende von christlichen Gemeinden im Untergrund entstanden, unter der Verfolgung. Gottes Gedanken sind größer, sind anders als unsere Gedanken. Warum das so ist, darauf komme ich noch ganz kurz dann beim zweiten Punkt. Es gibt jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht von Open Doors. Viele von uns hier in der Gemeinde kennen das ja. Die geben jedes Jahr einen Bericht heraus, einen Weltverfolgungsindex, wo dann beschrieben wird, die 50 Länder, in denen die Verfolgung am dreistesten, am größten ist. Das sind im Moment meistens muslimische Länder, manchmal eben auch so bewusst atheistische Länder wie Nordkorea zurzeit, sind mehr Diktaturen als Demokratien, aber eigentlich kann es überall vorkommen. Menschen werden diskriminiert, werden verurteilt als Volksverräter, wenn sie Christen werden oder als ihnen wird der Abfall vom Koran oder vom Islam vorgeworfen. Es gibt viele Pseudo-Argumente und unter Vorwürfe und Vorwände, unter denen sie ins Gefängnis kommen. Und das ist die Frage, die sich stellt, wie reagieren die Christen jetzt darauf? Und das Erstaunliche ist, dass sie von Anfang an nicht mit Gegengewalt reagiert haben, sondern mit Standhaftigkeit. Und das lag meines Erachtens ganz sicherlich daran, dass Jesus sie vorbereitet hat. Denn sonst wäre das die normale Reaktion, dass wenn man verfolgt wird, dass man Gegengewalt anwendet. Aber da Jesus sagt, wundert euch nicht, das wird so kommen, waren die Christen ganz anders darauf eingestellt. Wie ist denn die Situation bei uns in Deutschland? Wir leben in einem freiheitlichen Land und können das ja genießen. Wir haben das Privileg, dass wir, wenn wir Unrecht erfahren, dass wir uns dagegen wehren können. Wir haben eine Rechtsform, die sogar uns Christen manches erleichtert. Wir selber sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und werden dadurch sozusagen auch sogar geschützt von der Gesellschaft, um in der Gesellschaft wirken zu können, um Gutes tun zu können. Wir können im Prinzip überall frei uns zu Jesus bekennen und ich glaube, dafür sind wir sehr dankbar. Aber manchmal ist es so, dass wir das schon gar nicht mehr wahrnehmen, so wie ein Fisch das Wasser, das ihn umgibt, schon gar nicht mehr wahrnimmt, weil er sich daran gewöhnt hat. Aber es ist eigentlich, wenn wir das hören, was Jesus sagt, eine eher Ausnahmesituation, von der wir auf keinen Fall erwarten dürfen, dass sie ständig bestehen bleibt. Natürlich, wir dürfen selbstbewusst auftreten, wir sind nicht in einer Opferrolle. Wir leben in einem Staat mit christlichen Wurzeln und das, denke ich, das ist wichtig für uns, das ist selbstverständlich und das ist etwas, wofür wir wirklich von Herzen dankbar sein können. Und trotzdem, wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann, und das ist so, gehört auch bei uns, selbst bei uns, ein gewisser Gegenwind manchmal zum Christsein dazu. Nachteile in Fragestellungen, das gibt es auch bei uns. Warum ist das so? Ich glaube, dass es einmal so ist, dass wenn Menschen an festen klaren Positionen festhalten, wenn sie für etwas klar stehen und sagt, dazu bekenne ich mich, das glaube ich, das steht für mich, dann führt das unweigerlich zu Spannungen. Es entsteht sogar in unserer multikulturellen, postmodernen Gesellschaft Unbehagen, sobald jemand mit fester Überzeugung, die Treue hält, dann wird er schnell als Fundamentalist bezeichnet. Dann besteht auch bei uns die Gefahr, dass er in die Ecke gedrängt wird. Was man dagegen fördert, ist einen prinzipiellen Skeptizismus, jedes Festhalten an einer absoluten Wahrheit vermeidet. Aber sobald du wirklich für etwas stehst, wirst du schon skeptisch betrachtet. Klare Festlegungen sind auch bei uns out. Zumindest, wenn sie nicht im absoluten Zentrum des Mainstreams stehen. Also wenn es nicht gerade etwas ist, von dem im Moment gerade alle total überzeugt sind. Es wird alles relativiert. Und wenn man in einem solchen Klima zu seinem Glauben steht, also sagt, ich bin nicht der Meinung, dass alles richtig ist, sondern ich glaube an einen personalen Gott, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube, dass die Auferstehung Jesu Bedeutung für alle Menschen auf der Welt hat, auch für dich, für jeden Menschen hier in Deutschland, oder ich denke, dass es richtig ist, nach den Geboten Gottes zu leben, dann werden wir auch in unserem Land Widerspruch erleben. Das führt ganz schnell auch zur Ablehnung, dass man sagt, naja, okay, vielleicht lässt man uns stehen, aber du bist doch ein bisschen merkwürdig. Ja? Du bist doch ein bisschen seltsam, so richtig ein Intellektueller kannst du gar nicht sein, so richtig intelligent. Weiß nicht, wie du dazu gekommen bist, vielleicht durch deine Familie oder sonst wie. Wir kennen das, ja. Aber auf der anderen Seite ist es doch schwierig, Christ zu sein, ohne ein klares Bekenntnis. Das war es immer. Denn zu Jesus zu gehören, bedeutet auch, einen festen Standpunkt zu haben. Es ist nicht möglich, jedem Zeitgeist nachzurennen und zugleich ein klares Bekenntnis zu Christus abzugeben. Wir merken das auch, wenn wir nur die Seligpreisungen nehmen, die Jesus hier erwähnt, und danach leben, dann werden wir auch Widerspruch erfahren. Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, heißt es da zum Beispiel. Und wer das tut und seine Finger an die Stellen legt, wo es ungerecht zugeht, wo Menschen benachteiligt werden, der erfährt das. Zum Beispiel. Ja? Wenn wir allein nach diesen 7 Seligpreisungen leben, die da vorher genannt sind, dann wird Gemeinde manchmal als unbequem erfahren. Und dieses Leben führt zu einem Widerstand. Und so gibt es eine Wolke von Klischees gegen Christen und wahrscheinlich geht es euch wie mir, man versucht als einzelner Christ möglichst nicht unter dieser Wolke zu stehen und zu zeigen, ja, das ist alles nicht so, aber weil es ist eine unangenehme Situation, der man ausgesetzt ist, aber trotzdem geschieht es immer wieder, dass man mit Vorurteilen auch einem begegnet wird. Oder jeder, der in seiner Familie als einziger Christ ist, der erlebt das auch, wie ihm dann begegnet wird. Sicher auf die eine oder andere Weise. Und ich möchte mal umgekehrt sagen, wenn wir gar keinen Anstoß erregen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein, dass wir Jesu Weg verlassen haben. Also jedenfalls ist es ein Anlass, einen kritischen Blick einmal auf das eigene Leben zu werfen, wie das sein kann, dass wir überhaupt keinen Anteil an dieser Erfahrung haben, von der Jesus sagt, die gehört dazu. Es gibt auch in Deutschland Christenverfolgung, wieder auch bei uns, Das war Anfang des Jahres einmal großes Thema, auch in den Nachrichten, dass es zum Beispiel unter den Flüchtlingen zum Teil massiven Druck gibt gegenüber den Christen, die dann manchmal aus einem Land kommen und wo sie vorher unterdrückt wurden und ihre Unterdrücker sind auch hier und haben Asyl beantragt. Und wir durchschauen das gar nicht so ganz, was dort passiert. Ein Grund, hier auch wachsam zu sein und für die Menschen, die es betrifft, auch zu beten und uns einzusetzen. Ja? Aber weil das so ist, und damit schließe ich meinen ersten Punkt, dass Verfolgung wirklich eine Normalität im Leben der Christen darstellt, darum haben viele Christen auch einen Tag des Gebetes für die verfolgte Gemeinde in ihr Kirchenjahr integriert, dass es jedes Jahr mindestens einen Tag gibt, wo man dieser Situation auch gedenkt und für die Menschen, die es betrifft, betet und hoffentlich nicht nur einen Tag. Ich schließe einmal mit einem Wort aus dem ersten Petrusbrief, das uns das noch einmal deutlich vor Augen hält. Dort heißt es, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit wiederkommt. Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch nur deshalb angreift und verhöhnt, weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist. Ich finde das ganz interessant, dass Petrus ganz ähnliche Verknüpfungen macht wie Jesus in seiner Seligpreisung. Kommen wir jetzt noch kurz zu dem zweiten spannenden Punkt, Verfolgung und Glück. Wie passt das zusammen? Selig sind die Verfolgten. Wenn ich das sagen würde, es wäre Unfug. Selig sind natürlich nicht die Verfolgten an sich. Das wäre absurd, wenn wir das sagen würden. Dass glücklich einer ist, der verfolgt wird. Also das gilt höchstens für einen Masochisten. Also einen, der das Leid mag. Ja, der ist dann vielleicht glücklich und sagt, oh, wie schön, endlich gibt es Schläge. Ja, aber so sind Christen nicht. Ja, aber es ist Glück, verfolgt zu werden um der Gerechtigkeit willen oder verfolgt zu werden um Jesu willen, weil das bedeutet, dass du etwas hast in deinem Leben, was so wertvoll ist, dass es sich dafür zu leben und wenn es denn sein muss, notfalls auch zu sterben lohnt. Das heißt, dein Leben ist nicht so beliebig, nicht so egal, dass es gar keinen Unterschied macht. Es gibt einen Unterschied in deinem Leben, es gibt einen Wert, für den es sich einzusetzen lohnt. Und ich glaube, deshalb sagt Jesus auch, ja, selig ist, der um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird, der also für sich etwas eingesetzt hat, das gut ist, das wahr ist, für das sich der Einsatz lohnt. Und wer um eine solchen Dinge willen verfolgt wird, ohne dass er etwas Böses getan hat, nur der darf sich glückselig nennen. Ja? Weil er dann auch eine Hoffnung hat. Ist das nur eine Theorie oder stimmt das auch? Also weil wir die Erfahrung ja nicht so haben, können wir fragen, stimmt das denn so im Leben? Ich habe, hier seht ihr Jerin aus Indien, das ist ein Beispiel. Er hat zu Jesus gebetet, statt den Götzen und den Göttern zu opfern. Und das hat den Hindu-Nationalisten gar nicht gefallen. Sie haben die Polizei gerufen und der ist im Gefängnis gelandet. Und man hat ihn 8 Tage lang hungern lassen und eingesperrt. Und das sollte ihn gefügig machen. Und das Gegenteil ist aber passiert. Er sagt, er ist sich dort im Gefängnis seines Glaubens sicher geworden. Er hat auf einmal gespürt, Jesus ist bei ihm. Er ist glücklich, obwohl einige alte Freunde ihn verlassen haben, nicht mehr zu ihm standen. Und es passiert ganz häufig, dass ein solcher Widerspruch genau das Gegenteil auslöst von dem, was sich die Gegner erwarten. Dass Menschen es tatsächlich als Glück empfinden. Ich habe noch einen Christen, ein anderes Zeugnis gefunden, es gibt hunderte davon, von einem Christen aus Usbekistan, der heißt, das kann ich sowieso nicht aussprechen, Maxet Diababa, naja, ich habe seinen Namen, wenn es jemanden wissen will nachher. Und er berichtet auch davon, wie es ihm im Gefängnis erging, wie er von der Polizei drangsaliert wurde. Und er sagt dann, ich war getrennt von meiner schwangeren Frau und meinen vier Kindern. Mich quälte Sorge und Unruhe, denn es gab kaum begründete Hoffnung, dass ich freikäme. Mir drohten bis zu 25 Jahre Haft. In den ersten Tagen konnte ich nichts essen. Ich sagte Gott, dass ich das Kreuz nicht auf mich nehmen will, nicht leiden will. Das ist, denke ich, normal, ja? Aber dann sagt er, in diesen 90 Tagen, die er nachher wirklich im Gefängnis war, 90 Tage nur, erlebte ich auch großen Segen. Ich habe viel Zeit mit Gott verbracht und durfte in der Schule Gottes eine Menge lernen, zum Beispiel ihn in jeder Situation zu vertrauen. In den schweren Stunden habe ich am meisten über Gottes Wesen erfahren. Ich konnte das Leid annehmen und bin ihm heute sogar dankbar, dass Verfolgung ein Teil meines Lebens geworden ist. Ich sehe es als Vorrecht, die gleichen Erfahrungen zu machen wie früher die Apostel, von denen die Bibel berichtet. Das ist die Erfahrung, die tatsächlich viele Christen machen. Ja? Was ist die normale Reaktion, wenn man an den Rand gedrängt wird, wenn man verfolgt wird, wenn man geschnitten wird, zurückzuzahlen mit gleicher Münze? Oder aber sich in diese Opferrolle zu fügen? Und Jesus zeigt hier einen dritten Weg, eine innere Haltung, ja, der Leichtigkeit, ja sogar der Freude. Ja? Eine Grundhaltung der Freude, das ist wirklich eine revolutionäre Reaktion, zu der Jesus uns einlädt. Nun, woher kann das Glück kommen? Woher kommt das Glück? Ich denke, das sind drei Dinge. Das erstens stand, also einen festen Wert zu haben, Standhaftigkeit, Glück bedeutet. Ja? Das beginnt ja dort, ein Bekenntnis, ein Martyrium beginnt dort, wo ein Mensch sich zeigt, wo ein Mensch klar zu seinen Überzeugungen steht, wo er sich nicht wegduckt, wenn es brenzlig wird. Und ich glaube, dass es ein Glück bedeutet, wenn ein Mensch zu dem Punkt kommt, wo er zu seinen Überzeugungen stehen kann. Zu seinen Überzeugungen steht. Ja? Sich nicht in der Floskel versteckt, sondern auf sein Gewissen hört und sagt, dafür stehe ich. So wie Luther, glaube ich, zwar Angst hatte, aber durchaus auch Freude, wenn er sagte, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Dafür stehe ich. Das ist mein Wert. Ja? Und in einem kürzlich erschienenen Buch fragt der Chefredakteur der Zeit, wofür stehst du? Was regt uns noch auf? Wo stehlen wir uns davon? Ja? Ich glaube, dass es auf der einen Seite in unserer Gesellschaft eine große Sehnsucht auch gibt nach Klarheit und nach Eindeutigkeit. Nach Menschen, die für etwas stehen, weil viele unter dieser Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft auch leiden. Vielleicht kennen wir das ja auch selbst. Und da tut es gut, wenn es jemanden gibt, der einen Standpunkt beziehen kann. Ja? Der von Herzen von etwas überzeugt ist, was wirklich gut ist, sich dafür einsetzt. Und die Gerechtigkeit ist so etwas und der Glaube an Christus ist so etwas, wofür man wirklich stehen kann. Ja? Wir leben jetzt, das habe ich ja schon gesagt, in einem Umfeld, in dem wir nicht gezwungen sind, eine tiefgreifende Werteentscheidung zu treffen, die uns dann Nachteile bringen kann, ja, dass wir sagen, dafür stehe ich jetzt. Das mussten wir noch nicht, wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, dass keiner Wohlstand riskiert hat oder das Glück seiner Familie, die Gesundheit seiner Familie, weil er zu Jesus stand. Ja? Nur weil er für Gerechtigkeit sich einsetzte. Aber es kann kommen. Und es war auch in unserem Land ja öfter schon so. Innerhalb weniger Jahre, als damals der Nationalsozialismus kam, war es so. Und Dietrich Bonhoeffer war zum Beispiel einer, der das so erlebt hat. Er erlebte einen Staat, von dem er dachte, jetzt muss ich mich bekennen. Jetzt muss ich etwas sagen. Und er erlebte Widerstand. Er war dann sogar erst im Ausland, er ist geflohen und ist dann ganz bewusst wieder zurückgekommen und hat gesagt, ich sehe meine Aufgabe hier. Ich muss mich einsetzen auch für die verfolgten jüdischen Menschen in diesem Land. Ich muss hier ein klares Wort sprechen. Ich muss das tun, es macht den Sinn meines Lebens aus. Auch bei viel Unverständnis von vielen Seiten. Und wenn wir es macht, obwohl wir das manchmal denken, nicht unbedingt glücklich, wenn wir nichts riskieren. Wenn unser Leben so beliebig ist, dass gar keiner daran Anstoß nimmt und das überhaupt merkt, dass wir da sind. Das macht uns gar nicht so glücklich, wie wir denken. Darum sagt Jesus, wenn du es zu Ende denkst, wenn du es zu Ende denkst, bist du glücklich, wenn du etwas hast, wofür du dich wirklich einsetzen kannst. Niemand will Verfolgung um der Verfolgung willen. Ja? Aber trotzdem stellt dieses Wort eine Herausforderung für uns dar. Ein zweiter Grund, ich denke, was da glücklich macht, ist, dass wir dann nahe bei Jesus sind. Das haben ja auch die Christen in ihrem Zeugnis geäußert. Ja? Jesus kannte das alles auch. Und viele fühlen sich dann ihm auch ganz besonders nah. Der Apostel Paulus sagt mal, dass er gewürdigt wurde, mit Christus zu leiden. Die Leidensgemeinschaft mit den Propheten, mit den Aposteln, mit all den anderen, verbindet in einer ganz tiefen Weise. Wir teilen die gleiche Erfahrung. Wir teilen das gemeinsame Leiden, eine Verbindung mit Jesus, die wir sonst nicht hätten. Das war den Aposteln immer wichtig. Und Jesus lädt uns ein, wenn wir verfolgt, geschmäht oder ausgegrenzt werden, eine besondere Gemeinschaft mit ihm zu erleben, die uns sonst fremd bliebe. Und eine dritte Sache, es gibt eine Verheißung, einen Lohn im Himmel. Es gibt ja so Situationen, wo man sich fragt, macht das Sinn? Jetzt ist Frühling, man könnte im Garten so schaffen, da muss man umgraben und das ganze Unkraut raus und hacken und machen und wie viel Arbeit und man fragt sich, macht das so Sinn? Und dann streut man den Samen und macht das alles Sinn? Das merkt man erst dann im Herbst zur Erntezeit, ob das denn wirklich Sinn macht. Oder mancher Schüler fragt sich, wenn der Lehrer kommt und sagt, so, jetzt hier sind 30 Vokabeln, die sollst du jetzt bis morgen lernen, macht das denn Sinn? Ja, wofür ist das gut? Was habe ich denn morgen davon, wenn ich 30 Vokabeln mehr kann oder die Hauptstädte von Europa? Aber wenn wir dann später fertig sind, wenn wir etwas gelernt haben, wenn wir das anwenden können, dann merken wir, das macht Sinn. Und so ähnlich, denke ich, ist das hier auch, wo wir uns manchmal fragen, wenn wir in die Situation kommen, macht das Sinn, so zum Glauben zu stehen, dass ich vielleicht angefeindet werde, dass ich ausgegrenzt werde, dass man über mich lacht oder dass ich verfolgt werde. Macht das Sinn, das Leben meiner Liebsten und mein eigenes einzusetzen? Und viele Christen sagen, ja, das macht Sinn. Und Jesus sagt, ja, es macht Sinn, es macht sogar in dem Sinn Sinn, dass es einen reichlichen Lohn gibt, aber der kommt eben erst später. Das ist so auch so eine Situation, wo es jetzt etwas einzusetzen gilt, aber man den Sinn, den vollkommenen Sinn erst zu einem späteren Zeitpunkt begreift. Freude über den Lohn im Himmel und über die Leidensgemeinschaft mit den Propheten und Aposteln. Und ich denke, es gibt vielleicht noch einen letzten Grund, über den man sich freuen kann. Denn wenn Menschen so klar zu Christus stehen, dann können andere Menschen auch deutlicher erkennen, gerade an ihrer Opferbereitschaft, wenn sie mit Sanftmut und Friedensgeist sich für etwas einsetzen und auch Nachteile hinnehmen, dass hier die Wahrheit verborgen liegt, dass hier etwas ist, wofür es sich zu leben lohnt. Es geht nicht darum, Recht zu behalten, sondern so zu leben für Werte, für die es sich lohnt. Und andere werden dadurch auf Jesus und auf den Glauben aufmerksam. So war das immer wieder. Also soweit einfach meine Erklärung dieses Satzes: Selig sind, die da verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Selig sind, glücklich zu preisen sind, die verfolgt werden, um Jesu willen. Egal in welcher Weise es geschieht. Meine Frage zum Abschluss, das waren jetzt die Seligpreisungen. Haben sie irgendetwas in deinem Leben verändert? Ich glaube, dass wir in diesen Wochen, wo wir das bedacht haben, immer wieder Momente hatten, wo wir dachten, boah, da ist was dran, das berührt mich irgendwie. Das wäre wichtig für mein Leben. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht so leicht ist, diese Punkte festzuhalten für sein Leben. In diesen Lebensstil hineinzukommen, weil er wirklich so total anders ist als das, was wir normalerweise leben, was uns normalerweise an Werten umgibt. Und wir können selber einmal testen, was von diesen Seligpreisungen hat denn jetzt wirklich unser Leben geprägt? Was prägt es jetzt? Und dann merken wir, dass wir wahrscheinlich nochmal eine zweite Runde machen müssten für uns selber. Dass wir da immer wieder drüber nachdenken müssten, damit es etwas wird, was in unser Leben hineinkommt. Dass wir dann tatsächlich diese Erfahrung dieses langfristigen Glückes, das Jesus so am Herzen liegt, wirklich machen. Das geht wahrscheinlich nicht, indem wir uns da einmal ganz kurz in einem Gottesdienst berühren lassen und dann wieder nach Hause gehen und dann all die anderen Dinge auf uns einströmen. Lest die Seligpreisungen noch einmal selber für euch. Und vielleicht geht es euch so, dass ihr wieder auf dem ersten Moment meint, wie kann denn das sein? Wie macht denn das glücklich? Und wir müssen selber wieder neu nochmal nachdenken, was hatten wir eigentlich gesagt? Wie war das eigentlich gekommen? Was macht daran glücklich, bis wir es wirklich begreifen? Aber wenn wir es tun, dann sind wir dadurch gesegnet. Gerade weil es so ganz anders ist, wie all das, was ihr in all den anderen Glücksbüchern lesen könnt. Was Jesus sagt, das macht er wahr. Amen.
Amen.